LBBW Research to go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen allen und ein herzliches Willkommen zur Ausgabe Januar 2025 von Research to go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. Es begrüßt Sie wieder aus unserem improvisierten Studio als Gastgeber Bernd Ferno, Leiter Research für die Unternehmens- und Privatkundschaft. Heute nochmals mit unserem Chefvolkswirt Dr. Moritz Krämer, denn es steht die Königsdisziplin an, Deutschlands Volkswirtschaft. Hallo Moritz.
Hallo Bernd und frohes neues Jahr an alle auch von mir.
Ja Moritz, am 23. Februar wird der Bundestag neu gewählt, nachdem die Regierung am Haushalt für 2025 gescheitert ist. Besser vielleicht endgültig gescheitert ist. In Wirklichkeit liegen die Probleme doch weitaus tiefer, oder?
Ja, vordergründig ist der Haushalt der Knackpunkt gewesen. Aber der Haushalt ist deswegen so schwierig, weil eben die Einnahmen nicht mehr so sprudeln. Und die Einnahmen sprudeln deswegen nicht mehr, weil die Wirtschaft seit 2 Jahren stagniert. Das ist eigentlich die Krux. Wir sind der ökonomischen Dynamik verlustig gegangen und das hat die Regierung nicht umkehren können. Weil es einfach ein sehr vielschichtiges Problem ist.
Also wenn es wirtschaftlich nicht mehr gut läuft, gibt es weniger zu verteilen und entsprechend mehr Streit.
Ja, es ist gar nicht so sehr Verteilung per se, es ist einfach nicht genug Geld da für alle Aufgaben, die der Staat hat. Nicht? Also es geht gar nicht darum, dass mehr verteilt wird, sondern es müsste eigentlich jetzt zurückgeschnitten werden und da fehlte einfach dann die Kohärenz und die Kompromissfähigkeit innerhalb der Koalition.
Gut, aber die Probleme liegen natürlich doch schon länger zurück oder ihre Ursachen. Der Abwärtstrend hält ja schon seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten an. Ihr seid dem Thema ja noch tiefer auf den Grund gegangen und habt versucht mal herauszuarbeiten, woran liegt es?
Ja, also tatsächlich, Bernd, es war so, ich bin immer sehr genervt, wenn ich in Talkshows oder anderswo einfach so einfache Lösungen sehe. Es liegt an A oder es liegt an B oder im Zweifelsfall, wenn einem gar nichts mehr einfällt, liegt es an Robert Habeck. Mal gucken wir mal unter die Motorhaube, woran liegt es eigentlich wirklich? Warum läuft dieser deutsche Wachstumsmotor nicht mehr? Und wir haben da wirklich sehr viele kaputte Teile festgestellt. Das liegt nicht leider nur an einem Faktor. Wenn man den löst, dann wird alles wieder wie früher. Das ist leider ein Zusammenfluss von verschiedenen Entwicklungen, die sich gegenseitig verstärken.
Manches kann man ändern, manches vielleicht auch nicht. Wem sind wir ausgeliefert?
Ja, also die von den Faktoren, die wir identifiziert haben, sind eigentlich die zwei Hauptdarsteller. Faktoren, wo wir wenig machen können. Das ist die Deglobalisierung, das heißt der Trend der internationalen Vernetzung, von dem Deutschland so überproportional profitiert hat, der stagniert und jetzt spätestens mit Trump 2.0 wird er eher in den Rückwärtsgang gehen. Das heißt, wir sind sehr exportabhängig, uns trifft es besonders. Also der Wachstumsschub aus den Exporten ist vorbei. Und der zweite Hauptdarsteller, wo wir auch relativ wenig machen können, ist die Demografie. Das liegt einfach daran, dass die Generation, der ich auch angehöre, die geburtenstarken Jahrgänge, auch als Boomer bekannt, selber zu wenig Kinder insgesamt bekommen haben. Ich spreche nicht über mich, aber ich spreche über meine Generation. Und die nächste Generation schlägt in die gleiche Kerbe. Das heißt, jede Generation ist eigentlich ein Viertel kleiner als die Vorgängergeneration. Das bedeutet natürlich, dass wir hier auch kleinere Brötchen backen müssen, weil wir einfach nicht mehr genug Leute haben, um all das am Laufen zu halten, was wir bisher immer gemacht haben. Ökonomisch betrachtet heißt das Stagnation oder Schrumpfung.
Und vor allem gibt es ja auch dann darum, dass wir das Verhältnis zwischen Aktiven und Inaktiven irgendwo auf einem vernünftigen Niveau halten. Jetzt heißt es ja oft, Zuwanderung ist die Lösung. Wir holen uns einfach junge Leute aus anderen Ländern herein. Wie stehst du dazu?
Naja, das hört sich natürlich toll an und rein mathematisch geht das auch, aber da gibt es zwei Dinge zu bedenken. Erstens ist, sag mal, die Nachfrageseite. Also sind wir eigentlich bereit, Menschen in der Menge aufzunehmen, aus dem Ausland, die notwendig wären, um die Bevölkerung stabil zu halten. Ich sagte gerade, es ist ein Viertel der Bevölkerung, jede Generation. Sind wir da gesellschaftlich dazu bereit? Wenn ich mir die Debatten der letzten Jahre anschaue, vermutlich eher nicht. Aber der zweite Faktor ist die Nachfrageseite. Würden die Leute überhaupt in der ausreichenden Zahl zu uns kommen wollen, die Fachkräfte? Und Da können wir beobachten, dass Deutschland als Einwanderungsland weniger beliebt wurde in den vergangenen Jahren. Das hat natürlich zu tun auch mit komplexen Mechanismen, Bürokratie, Steuern, vielleicht auch schlechtes Wetter, schwierige Sprache, wobei andere Sprachen sind zum Beispiel auch nicht einfach. Aber was auch dazugekommen ist, und das kann man in Umfragen identifizieren, ist das sogenannte Thema Willkommenskultur. Das ist sehr schön ausgedrückt. Ich würde das ein bisschen prosaischer formulieren als Ausländerfeindlichkeit. Ja? Also das ist natürlich dann jetzt kein Werbeprospekt für qualifizierte Zuwanderer, die sagen, ich kann auch nach Kanada gehen oder Großbritannien oder sonst wo.
Wenn sie dort gewünscht sind, ja. Und in Deutschland tut sich natürlich auch schwer, gerade mit der Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse, ja, ausländischer Qualifikationen. Stehen wir uns da mit unseren Regeln selber im Wege?
Ja, wir sind klar schlechter als andere Länder in Europa, was die Integration von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt angeht, aber auch in die Bildungsinstitutionen. Da haben wir auf jeden Fall Aufholbedarf, da können wir von anderen Ländern wie Holland, Dänemark, Großbritannien lernen.
Also Bildung ist auch eine große Baustelle.
Bildung ist eine Riesenbaustelle. Gerade wenn man immer weniger Leute hat, ist es umso wichtiger, dass die gut qualifiziert und produktiv sind. Aber in den letzten Jahren zeigen die PISA-Ergebnisse, also die Umfragen der OECD oder die Bewertungen bezüglich der Qualität der Schulbildung eher wieder nach unten. Und ganz besonders in Deutschland für die Zugewanderten. Also das ist, was ich meine, die Integration in das Schulsystem gelingt uns nur sehr schlecht.
Dann sind wir natürlich beim Thema Arbeitsangebot. Da könnte man an einer anderen Stelle gleich weitermachen. Die Deutschen scheinen auch eine Tendenz zu haben, weniger arbeiten zu wollen als die Vorgängergenerationen. Stichwort Teilzeitquote, Stichwort Renteneintrittsalter. Die Diskussionen, ja, die Wertesysteme in der Gesellschaft haben sich da verschoben, oder?
Ja, die haben sich verschoben. Vielleicht hat sich auch das Umfeld verschoben, nicht? Weil heute geht sowas eben. Früher wäre man mit einigen der Erwartungen, die man heute an Unternehmen heranträgt, an Arbeitgeber, wahrscheinlich aus dem Personalzimmer gelacht worden, nicht? Also heute geht das eben, weil wir die Knappheit haben an Fachkräften. Ob wir wirklich fleißiger oder fauler geworden sind, weiß ich nicht. Was aber zu beobachten ist, ist, dass gerade die Teilzeitquote in Deutschland sehr stark angestiegen ist und dass als Folge davon von allen 38 OECD-Staaten in keinem Land so wenige Stunden pro Jahr gearbeitet werden pro Beschäftigten wie in Deutschland. Also wirklich, wir sind das Land, wo am wenigsten gearbeitet wird. Fairerweise muss man sagen, wir gehen später in Rente als manche andere Länder, aber es ist schon auch ein Ausdruck der sich verändernden Präferenzen der Bevölkerung. Und es ist nicht nur Generation Z, das ist, wie du auch richtig gesagt hast, die Leute versuchen so früh wie möglich mit so geringen wie möglich Abschlägen in den Ruhestand zu gehen.
Das ist natürlich dann das Dilemma für die Unternehmer. Sie brauchen die Beschäftigten, sie brauchen zufriedene Beschäftigte, damit die eben auch die Arbeit leisten, damit sie auch möglichst lange noch aktiv bleiben. Da braucht es aber dann natürlich auch die Gratwanderung. Wer Teilzeit machen möchte, aber im Unternehmen wirklich wichtig ist, dem muss man das doch auch anbieten.
Ja, es erfordert natürlich auch diese neue Realität, mehr Flexibilität seitens der Unternehmen. Es ist natürlich völlig unnatürlich, dass wir eine Situation haben, wo jemand bis, sagen wir mal, 65 Jahre quasi geht am Freitag raus, hat noch 40 Stunden oder 38, wie viel es auch immer sein mögen, gearbeitet und ab Montagmorgen macht er nichts mehr, sondern gießt nur noch seine Blumen. Das ist ja kein natürlicher Prozess. Deswegen wäre so ein Rausgleiten natürlich viel vernünftiger. Da müssen die Unternehmen flexibler werden, da müssen aber auch die Anreizsysteme seitens der Rentenversicherung so gestaltet werden, dass das attraktiv ist, dass die Leute das auch wollen. Und ich glaube, da sind alle gefordert, aber natürlich müssen die Unternehmen auch ein Umfeld schaffen, in dem es möglich ist. Und wir haben heute noch, obwohl wir diese Fachkräfteproblematik haben, immer noch so ein Ageism-Problem, ne? Dass ältere Arbeitnehmer zum Teil einfach nicht mehr in die Auswahl kommen für Einstellungen. Das ist natürlich auch ein Mindset-Problem seitens einiger Unternehmen dann.
Ja, aber auch sicherlich jetzt eine Aufgabe für die Politik, für eine neue Regierung, da die Weichen zu stellen Richtung Arbeitsanreize. Was könntest du dir da vorstellen?
Ja, ich denke, es muss attraktiver werden, länger zu arbeiten, sowohl was Lebensarbeitszeit angeht, als auch Wochenarbeitszeit. Interessant ist ja, was wir jetzt zum Beispiel in Griechenland beobachten können. Das ist ja das Land, was, wo wir vor in der Finanzkrise vor ein bisschen mehr als 10 Jahren dachten, die sind irgendwie alle arbeitsscheu und die sollen sich mal ein Beispiel an uns nehmen. Die haben jetzt die freiwillige 6-Tage-Woche eingeführt. Ja, bei uns dagegen wird über die 4-Tage-Woche geredet, zumindest in einigen Kreisen. Diese Themen müssen sich umkehren. Wir müssen verstehen, wenn wir auch, sag mal, den Generationenvertrag am Laufen halten wollen, was ja natürlich aufgrund der demografischen Unwucht immer schwieriger wird, müssen wir versuchen, möglichst viele Leute in Arbeit zu bringen. Zunächst mal die schon da sind, ob es jetzt Deutsche oder Zugewanderte sind. Und dann muss man eben schauen, was ist zusätzlich darüber hinaus noch nötig. Aber es so attraktiv zu machen, dass Leute weniger arbeiten wollen, ja, das ist natürlich ein Fehler des Anreizsystems. Man kann da nicht alles lösen, ne? Viele gerade jüngeren Generationen sagen sich auch, oh, ich bin Einzelkind, meine Eltern haben ordentlich was angehäuft, ich werde das alles mal erben, und die machen dann sind ja klug, machen ihre Lebensrechnung auf und sagen, dann reicht mir eigentlich ein Teilzeitjob. Ja, das ist nicht verwerflich, das ist völlig normal, das ist eine persönliche Präferenz, aber es geht halt gesamt volkswirtschaftlich nicht mehr auf, wenn zu viele Menschen in die gleiche Kerbe schlagen.
Also Frage der Einstellung. Auf der anderen Seite zeigen ja Untersuchungen, dass eigentlich eine erfüllende Arbeit die Menschen glücklich macht und nicht unbedingt der ewige Ruhestand, nicht?
Ja, das spüren wir ja auch manchmal bei der Arbeit, nicht? Also.
Genau, ja, deswegen machen wir ja auch den Podcast, weil er uns auch Spaß macht.
In der Tat.
Ja. Ja, also sicherlich eine Baustelle für die neue Regierung. Ich meine, insgesamt ist Kunst der guten Regierung vielleicht Maßnahmen zu ergreifen, die auch schnell wirken, um dem Wähler zu zeigen, dass sich was tut. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch Maßnahmen ergreifen, die erst auf die lange Sicht ihre Wirkung zeigen, die vielleicht auch schmerzhafter sind. Aber die muss man eben absichern durch schnelle Erfolge, damit die Politik insgesamt eine Akzeptanz hat.
Ja, also wir müssen die Psychologie umdrehen hier, nicht? Also Ludwig Erhard hat ja der berühmterweise gesagt, oder wird ihm jedenfalls zugeschrieben, Wirtschaftspolitik sei 50% Psychologie. Und wir sind jetzt in der Situation, wo die Stimmung so schlecht ist, dass sie sich selber nährt, ne? Und dann zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird durch Konsumstreik, durch Investitionsstreik, da wird natürlich alles schlechter, wird die Stimmung noch schlechter und so weiter. Die neue Regierung, wer auch immer sie stellt, wird die Aufgabe haben, zunächst mal dieses selbstverstärkende negative Trend sich umkehren zu lassen. Dafür braucht es eben ein klares Konzept. Wir brauchen so eine Art Agenda-Politik, da müssen ein paar schnelle Erfolge dabei sein, wie etwa das Thema, wo können wir das Unternehmertum wieder leichter machen, dass die Unternehmer wieder Unternehmer sein können und nicht irgendwie irgendwelche Formularhengste, die am Schreibtisch da irgendwelche Papiere vollschreiben müssen. Aber es braucht auch ein klares Zeichen, dass dieser über 20-jährige Verfall unserer Infrastruktur, ne, und da geht es um Energie, geht es um Transport, da geht es um Schulen und so weiter, dass das jetzt umgedreht wird. Das bedeutet, wir müssen natürlich mehr Geld in die Hand nehmen, auch staatlicherseits. Das Geld ist nicht da.
Ja. Also vielleicht auch an die Schuldenbremse ran.
Das wird sich nicht vermeiden lassen, und danach sieht es ja auch stark aus. Selbst der vermutliche nächste Bundeskanzler Friedrich Merz äußert sich ja in dieser Richtung schon. Die wissen natürlich alle, es lässt sich so nicht regieren. Das ist eine Mangelverwaltung, die jedes Jahr schwieriger wird. Und wir können uns das schlechterdings nicht leisten, dass unsere Infrastruktur, was ja ein Standortfaktor ist, derartig zurückfällt. Und das tut es. Und das merken die Unternehmen auch. Und das merken auch unsere Gäste übrigens. Zuletzt bei der Europameisterschaft haben wir noch ein paar erstaunte Gesichter gesehen, als dann die völlig unverdiente Reputation für gute Infrastruktur plötzlich mal dem Praxistest unterzogen wurde. Das wird kommen, und das ist gut so. Und das kann tatsächlich, wenn es gut umgesetzt wird, auch einen positiven Schub geben, psychologischerseits.
Also die Politik muss uns da mal reinen Wein einschenken und dann auch mutige Schritte ergreifen, damit sich die Stimmung wieder dreht.
Ja, also es ist ganz wichtig, dass die Politik ehrlich ist und uns nicht irgendwas vorgaukelt, zu sagen, wir müssen nur Schuldenbremse lösen, da wird es gut, oder nur Bürgergeld kürzen, da wird es gut, oder nur Robert Habeck austauschen, da wird es gut. Wenn es so einfach wäre, wäre es schön, aber unsere Studie zeigt eben, es ist sehr viel komplexer, und diese Ehrlichkeit muss auch die Politik aufbringen, zumindest nach dem Wahlkampf. Vorher möchte ich das gar nicht einfordern, das wäre zu viel verlangt.
Ja, danke Moritz, das ist ja ein gutes Schlusswort. Wir werden sehen, was dann dabei rauskommt und hoffen das Beste für unser Land. Liebes Podcast-Publikum, werte Zuhörerinnen und Zuhörer von Research2Go. Deutschland steckt in der Krise. Wir im LBBW Research wollen aber nicht nur beschreiben, sondern auch das Bewusstsein wecken und Auswege aufzeigen, unter der Leitung von Moritz Krämer. Bleiben Sie uns gewogen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Research2Go, der Unternehmenspodcast. Es verabschieden sich Moritz Krämer und
Bernd Ferno,
der Sie dann noch auf unseren Disclaimer auf der Homepage hinweisen darf. Bis zum nächsten Mal.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.